Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Der einzigartige Herr.
Von wem kann man solches behaupten, liebe Hörer? Von welchem Großen der Weltgeschichte, der vielleicht durch seine Werke Generationen geprägt hat? Und es gibt solche Denker, Dichter, Künstler, Staatsmänner. Aber von keinem gilt, dass er immer bleibt. Nur einer ist von Ewigkeit zu Ewigkeit immer derselbe, Jesus Christus. Sein Anfang liegt vor aller Zeit. Er ist der ewige Sohn Gottes, geboren aus dem Vater vor Schöpfung der Welt. Alles andere auf dieser Erde ist geschaffen, selbst die Engel Gottes. Aber einer ist nicht geschaffen, sondern geboren. Das ist Jesus Christus, der Anfang der Kreatur. Und zugleich wird von ihm gesagt, dass er der Werkmeister der Schöpfung ist. Durch ihn ist alles geschaffen, so heißt es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums und im ersten Kapitel des Kolosserbriefes. Darum lebt auch in allem Geschöpflichen ein verschüttetes Heimweh nach Christus. Und dieser Sohn Gottes nimmt, als die Zeit erfüllt war, im Gehorsam gegen seinen Vater, den Weg der größten Demütigung wahr. Geboren in einem Notquartier in Bethlehem, aufgewachsen in dem damals ziemlich unbekannten Nest Nazareth. Mit rund 30 Jahren beginnt sein Heilandsweg als schlichter Wanderprediger, der keinen festen Wohnsitz hatte. Er predigte gewaltig in der Vollmacht Gottes, wurde ein Helfer und Heiler der Kranken, der Zerbrochenen, der Schuldbeladenen, der Armen. Aber es ging noch tiefer. Der Sohn des Allerhöchsten wurde der Allerunterste, bis zum Tode am Kreuz. Preisgegeben von den Menschen, nahm er das Kreuz auf sich und starb den schmachvollen Kreuzestod zwischen zwei Missetätern. Zuletzt wurde er sogar von Gott verworfen, weil er der Lastenträger aller Sünden, aller Menschen, aller Zeiten wurde. So wurde Jesus der göttliche Zahlmeister für zahlungsunfähige Sünder. Wir, die wir vor Gott in den roten Zahlen stehen, dürfen die frohe Botschaft hören, dass Jesus selber unsere Sünden an seinem Leibe auf das Kreuz getragen hat, damit wir empfingen Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Aber der Gekreuzigte lebt. Er wurde durch Gottes Kraft auferweckt, mit einer neuen Leiblichkeit umkleidet, die nie mehr sterben kann. Und Gott hat ihn erhöht zu seiner Rechten. Von dort her lebt er als hoher Priester seiner Gläubigen, als Haupt seiner Gemeinde und als Herr, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist freilich ein Glaubenssatz, dessen Verwirklichung wir in dieser gefallenen Welt oft nicht begreifen. Aber wir dürfen bekennen, alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Und immer ist er derselbe, als Sohn Gottes am Anfang, als der erniedrigte Kreuzträger und als der erhöhte König aller Gewalten. Das heißt praktisch, er ist unser Heiland, der uns das neue Leben schenkt, das über Tod und Sünde siegt. Er ist der erhöhte hohe Priester, zu dem wir kommen können mit all unseren Schwachheiten. Denn er hat sie selbst erlebt in allen Versuchungen und Anfechtungen seiner Erdenzeit und ist darum der barmherzige Sachverständige für seine versuchlichen Kinder. Er ist als hoher Priester zugleich unser Anwalt, der uns allezeit vor Gott vertritt und der unser Leben steuert nach seinem wunderbaren Plan. Ich darf also mit Zuversicht in jeden neuen Tag gehen, in der Gewissheit, dass alles zuerst an meinem Herrn vorbei muss. Und dieser Heiland und hohe Priester ist zugleich der königliche Machthaber über alles Geschehen. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, auch wenn es so aussieht, als hätten Menschen, Mächte und Ideologien das letzte Wort. In dieser seiner Machtstellung kann er alles so ordnen, dass alles Geschehen den ewigen Plänen Gottes dienen muss, Das gilt für Weltgeschichte, Volksgeschichte, Familiengeschichte und unser persönliches Leben. Um eine bestimmte Führung in unserem Leben herbeizuführen, lässt er unter Umständen eine Kette von Ereignissen zusammenkommen, damit zum Beispiel der rechte Mensch mir zur rechten Stunde begegnet oder ich eine offene Tür für bestimmte Berufungen und Aufgaben bekomme. Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit immer derselbe. Der königliche Herr mit dem Heilandsherzen. Das Letzte und Schönste steht noch aus. Er wird wiederkommen und die neue Welt Gottes anrichten. Noch tragen wir das neue Leben im Gewande unserer irdischen Leiblichkeit mit allen Herausforderungen und Anfechtungen. Der Teufel, die Welt und unser Fleisch gönnen uns nicht die Gotteskindschaft und das ewige Erbe. Durch Gericht und Gnade wird der wiederkommende Jesus alles so ordnen, dass wir in einer neuen Leiblichkeit unter neuen Verhältnissen einmal leben werden und ihm ungehindert danken und dienen dürfen.
In Zephania Kapitel 3, Vers 9 heißt es: Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Die Schönheit der kommenden Welt Gottes.
Der Prophet Zephania lebte um 625 vor Christus in Jerusalem zur Zeit des Königs Josia. Er hatte von Gott den Auftrag, das abtrünnige Gottesvolk zur Buße zu rufen. Denn damals wurde in Jerusalem nicht nur der heilige Gott angebetet, sondern man rief auch die Götter der Heiden an. Man trachtete nach eigenem Reichtum und übersah die Armen und Geringen. Man sammelte Gold und Silber und lebte nur für seinen eigenen Wohlstand. Darüber wird der Zorn Gottes entbrennen, sagt der Prophet. Euer Silber und Gold wird euch nichts nützen am Tage des Zorns. Ich musste bei dieser Gerichtsandrohung denken an den April 1945, wo wir als Kriegsgefangene von den Sowjets durch das brennende Königsberg geführt wurden und dann durch die zerstörten Dörfer Ostpreußens. Vielfach lagen deutsche Geldscheine auf der Straße, aber die nützten niemandem mehr. Auf dem Hintergrund dieser biblischen Gerichtswege muss man die wunderbare Verheißung unseres Bibelwortes hören. Gottes letztes Wort ist nicht Gericht und Verdammnis. Ein heiliger Überrest des Volkes Israel, der Gott die Ehre gibt, wird die Gnade Gottes erfahren. Ja, selbst die umherliegenden Völker werden den Segen davon empfangen und durch Gottes Gnade verwandelt werden. Der Prophet richtet den Blick auf das messianische Friedensreich, dessen Hauptstadt Jerusalem sein wird. Es ist ein Hinweis auf das tausendjährige Reich, wo der Teufel gebannt sein wird, die Menschen lange leben werden und bis in die Tierwelt hinein Friede sein wird. Aber noch mehr gilt diese Verheißung für die Zeit, wenn der neue Himmel und die neue Erde von Gott herbeigeführt werden wird. Dreierlei ist verheißen. Erstens, die Völker werden reine Lippen haben. Welche wunderbare Tatsache! Dann wird nicht mehr das unter den Menschen sein, was Luther in der Erklärung zum achten Gebot kennzeichnet, den Nächsten verraten, Afterreden und bösen Leumund machen. Dann wird es kein giftiges Reden übereinander geben, was die Gemeinschaft der Menschen so oft zerstört. Von böser Ohrenbläserei ist auch die Gemeinde Jesu nicht verschont. Luther sagt, wir sollen stattdessen Gutes vom anderen reden und alles zum Besten kehren. Die Zungensünden können noch ganz anderer Art sein, nämlich schmutzige Reden, die die Scham verletzen, Ehrabschneiderei, ja sogar Fluchen. Das alles wird einmal aufhören. In der erlösten Welt braucht dann keiner mehr Reden hinter seinem Rücken zu fürchten. Es wird alles so gesagt sein, wie es wirklich gemeint ist. Und zwar aufbauend, schöpferisch und hilfreich. Das Zweite. Alle werden sie den Namen des Herrn anrufen. Eine Völkergemeinschaft auf den Knien in Ehrerbietung vor Gott. dann wird nicht nur eine kleine Minderheit den Namen Jesu anrufen, während die anderen gleichgültig oder spöttisch über Gott reden. Das Dritte. Alles Leben der Menschen wird dann zugleich Gottesdienst sein. Es wird in unserem Bibelwort gesagt, dass alle ihm einträchtig dienen werden. Dann wird kein Gegensatz mehr sein zwischen Gottesdienst am Sonntagmorgen und weltlichem Leben und Treiben im Alltag. In der neuen Welt Gottes wird jeder Handgriff und jeder Gang der Füße unter den Augen Gottes geschehen. Dann wird der Umgang der Menschen untereinander paradiesisch sein. Polizei und Verbrechensbekämpfung wird dann nicht mehr nötig sein. Auch die Angst vor Diebstahl und Totschlag wird dann aufhören. Aller Einsatz der Menschen wird dann positiv sein. Es wird keinen Liebesmangelschaden mehr geben, keinen Nachholungshunger und keine Torschlusspanik. Liebe Hörer, das soll nicht nur ein wunderbares Zukunftsgemälde sein. Alle, die dem Herrn Jesus gehören, dürfen nun schon im Voraus, im Alltag dieser Welt der Tische und Bänke, sich einüben auf diese kommende Herrlichkeit. Sie dürfen im Kleinen sich hier schon von Jesus gereinigte Lippen schenken lassen, immer neu den Namen des Herrn Jesu preisen und im alltäglichen Leben dem Nächsten dienen unter den Augen Jesu. Wir wollen ja unsere Umgebung einladen und hinlocken in die Friedensgemeinschaft mit Jesus.
Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58 heißt es: Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Standhaft und vorwärts.
Eine merkwürdige Spannung liegt in diesem Bibelwort. Einerseits werden die Christen in Korinth aufgefordert, fest und unbeweglich zu stehen. Andererseits ermutigt sie der Apostel Paulus, immer mehr zuzunehmen im Werk des Herrn. Unser Bibelwort muss man verstehen im Zusammenhang des ganzen 15. Kapitels im 1. Korintherbrief. Der Apostel zieht hier einen Schlussstrich unter das gewaltige Kapitel von der Auferstehung Jesu Christi. Der Einbruch der neuen Welt Gottes hat seit Ostern begonnen. Alle widergöttlichen Mächte sind zum Tode verurteilt, wenn auch noch nicht hingerichtet. Jesus wird sie mit seiner Wiederkunft alle entwaffnen. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Unter dem Vorzeichen der endgültigen Machtergreifung durch Christus dürfen wir ruhen und schaffen. Ruhen nicht im Sinne einer Schläfrigkeit, sondern in der Tatsache, dass der Auferstandene lebt. Gott hat durch die Auferweckung Jesu sein Siegel unter die Kreuzestat von Golgatha gedrückt. Unsere Schuld ist rechtsgültig ausgelöscht. Jesus hat wirklich an seinem Leibe unsere Sünden selbst hinaufgetragen an das Holz. Wir sind versöhnt mit Gott. An den Querbalken des Kreuzes ist unsere gesamte Lebensschuld festgenagelt. Die Hypotheken der Vergangenheit sind einseitig durch Jesu Tod getilgt. Und dieser Gekreuzigte ist auferstanden. Der Versöhner ist der Fürst des Lebens geworden. Wir haben einen lebendigen Heiland. Darin ruht unser Glaube. Darauf gründet sich unser Glaube im Leben und im Sterben. Das Fundament hat Gott selbst gelegt. Aber wir sind nicht darum gerettet, damit wir in privater Seligkeit dem Himmel zusteuern. Gott hat alle Menschen auf der Wunschliste seines Heils. Alle sind Kandidaten des ewigen Heils, denn Jesus ist für alle gestorben und auferstanden. Aber ohne Buße und Glauben wird keiner des ewigen Heiles teilhaftig. Darum sind wir aufgerufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein und zu bezeugen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott hat längst vor uns alles für uns getan. Wir müssen nur unter das Kreuz Jesu treten und den Offenbarungseid unserer Lebensschuld leisten. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Darum ermahnt und ermutigt Paulus uns, als Gerettete am großen Rettungswerk Jesu durch unseren Zeugendienst mitzuarbeiten. Der Teufel, die Welt und unser Fleisch möchte uns bei dieser Mitarbeit bremsen. Die widergöttlichen Mächte gönnen uns und den anderen nicht den Platz an der Sonne. Aber der Geist Gottes bringt uns immer neu in Bewegung und möchte uns in bestmöglicher Weise einsetzen beim Bau des Reiches Gottes. Das fängt im Kämmerlein an, indem wir treu beten für die Errettung der Menschen unserer Umgebung bis hin zu den Enden der Erde. Ein Fürbittezettel kann dabei dienlich sein, auf den wir gezielt Namen von Menschen schreiben, die Gott uns besonders aufs Herz legt. Dazu kommt das Zeugnis des Mundes, der Hände und der Füße. Denn an einem Christenmenschen darf alles predigen, auch der alltägliche Umgang in Haus, Nachbarschaft, im Beruf, Straßenverkehr, in der Verantwortung für Kirche und Volk. Gott will uns mit unseren Gaben und Grenzen einsetzen, damit viele für Christus und sein Reich gewonnen werden. Mit einer wunderbaren Verheißung schließt unser Bibelwort: Eure Arbeit im Werk Jesu ist nicht vergeblich. Gott will daraus Frucht erwachsen lassen, die da bleibt. So meint es ja auch Paulus, wenn er im Philipperbrief schreibt, dass die Gemeinde für ihn am Tag Jesu Christi ein Lob und ein Ruhm sei. Gleichsam ein Siegel dafür, dass er, der Apostel, nicht vergeblich gearbeitet hat. Wie wunderbar, wenn einmal am Thron Gottes einige Menschen da wären, die Gott dafür danken, dass sie uns begegnet sind.